Kinder, die da sind, wisst ihr, was das hier ist? Damit habe ich immer sehr gern gespielt. Ich mochte immer Erdkunde in der Schule sehr gerne. Das ist ein Globus. Der zeigt, was zeigt er? Ist das die Sonne? Oder der Mars? Das ist unsere Erde, die so blau und grün ist. Wir haben vorhin auch Bilder gesehen. Und da sieht man die ganzen Länder, die ganzen Kontinente. Hier Afrika, hier ist Europa und hier ungefähr, da sitzen wir gerade, hier in Deutschland. Und die Welt ist so viel größer und da leben so viele Menschen. Und Jesus spricht sehr viel über diese Welt und er spricht Dinge, die nicht von dieser Welt sind. Und das finde ich sehr spannend. Und dazu, ja, davon möchten wir heute ein paar Sachen hören. Also was wundervoll an dieser Welt ist und was aber auch nicht von dieser Welt ist. Entschuldigung. Ja, und da, wir das Abendmahl auch gehalten haben, hat Jesus, ich finde es sehr interessant, was Jesus alles in der letzten Zeit, in seinen letzten Momenten mit den Jüngern noch erlebt hat. Wenn wir wissen, wir haben nicht mehr viel Zeit, was tun wir dann? Das, was uns besonders wichtig ist. Und wenn wir uns einmal angucken, so die letzten Momente, Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen, ihnen eine wichtige Lektion gegeben und dann das Abendmahl eingeführt und ihnen gezeigt, wie sie persönlich Gemeinschaft mit ihm haben können, wie sie, was er für sie tun wird, seinen Körper geben, sein Blut geben und dass sie dadurch Gemeinschaft mit ihm haben können und Versöhnung bekommen. Direkt danach berichtet nur das Johannesevangelium, dass er für die Jünger gebetet hat. Er hat das ganze Kapitel 17 im Johannesevangelium ist ein Gebet von Jesus, dass er für seine Jünger betet, aber auch für alle, die einmal gläubig werden an ihn. Das heißt, er hat da schon für uns gebetet. Und da werden wir gleich einmal reingucken. Danach sind sie in den Garten rübergegangen. Das berichten alle Evangelien. Und dann Matthäus, Markus und Lukas berichten, dass er dort im Garten nochmal sehr intensiv gebetet hat. Da waren diese Zweifel, dieses Ringen. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da war diese schwere Zeit. Aber sie berichten auch ganz, ganz ehrlich, dass die Jünger dabei waren und eigentlich helfen sollten im Gebet, aber sie sind eingeschlafen. Also sie machen da nichts vor, sondern berichten davon. Kurz danach wurde Jesus dann verhaftet und dann kam die Kreuzigung. Und wir gucken einen Ausschnitt aus diesem Gebet an, das Jesus für seine Jünger gebetet hat. In Johannes 17, Johannes 17, Vers 14 bis 21. Klappt das mit dem Umschalten oder? Ah, okay. Gut, also gerne mit aufschlagen. Ich werde nachher noch einige Bibelstellen zeigen. Genau, die Übersetzung hat aber die Bibelstellen gerne einmal mit aufschlagen. Johannes 17, Vers 14 bis 21. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr, sondern ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich finde diesen Text etwas verwirrend, weil so viel von der Welt gesprochen wird und von verschiedenen Situationen. Zum einen hasst die Welt die Jünger und er sagt, die Jünger sind nicht von der Welt und Jesus selbst ist auch nicht von der Welt. Und das betont er zweimal. Und er bittet, dass sie nicht aus der Welt herausgenommen werden, sondern im Gegenteil dort bleiben, aber sie sollen bewahrt werden vor dem Bösen und sie sollen in Gottes Wahrheit geheiligt werden. Und er sendet die Jünger in die Welt, so wie Jesus selber gesandt wurde, so sendet er die Jünger in die Welt und dann kommt dieser Einschub, dass er das Ganze auch für alle betet, die einmal an ihn gläubig werden, und damit sind auch wir gemeint in diesem Abschnitt. Und am Ende, damit die Welt glaubt. Und es kommt so oft diese Welt vor, in verschiedenen Situationen. Und das sind unterschiedliche Dinge, die gemeint sind. Denn die Welt hasst, in der Welt sein und so weiter. Und es gibt viele Verse, die Bibel spricht von vielen Situationen über diese Welt. Und wenn man das vertauscht oder einen Vers einfach rausnimmt, dann können da ziemlich schlimme Auslegungen daraus entstehen, wenn man die Welt irgendwie mit irgendwas anderem da vertauscht. Und deswegen machen wir einfach nur einen kleinen Überblick. Das ist aber nichts Kompliziertes, was die Bibel uns da sagt. Aber sie spricht ganz grob von drei verschiedenen Bedeutungen der Welt und zum Beispiel auch von drei Himmeln, woraus auch folgenschwere Auslegungen entstehen können, wenn man so Ebenen in den Himmel reininterpretiert. Aber wir können einfach mal mit dem Himmel, ist das ziemlich einfach. Der erste Himmel, beschreiben die Juden, das ist der Himmel, wo die Wolken sind, den wir sehen können, wo die Vögel fliegen. Der zweite ist das ganze Weltall mit den Sternen und den Planeten. Und in den dritten Himmel wurde Paulus einmal entrückt. Er schreibt von einem Mann, den er kennt, und später sagt er, dass er es war, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde, in die geistliche Welt, dort, wo Gott lebt, wo die Engel sind. Und dort hat er unaussprechliche Dinge gehört. Wundervolles hat er dort von Gott gesehen, gehört und berichtet später auch einiges davon. Mit der Welt ist es so, da gibt es unterschiedliche Verse, denn zum einen wurde die Welt wunderbar gemacht, zum anderen hat Gott die Welt geliebt, aber es wird auch gesagt, ihr sollt die Welt nicht lieben. Und da kann man ziemlich viel durcheinander bringen, wenn man die einfach ohne davor und danach einfach so anwendet auf irgendwelche Situationen. Ganz grob ist es die Schöpfung, die Menschheit und dieses ganze System gegen Gott, die Sünde, die gefallene Welt, die bösen Werte habe ich es einfach mal genannt. Und diese drei Welten wollen wir uns einfach mal angucken mit einigen Versen, was es dann mit uns auch zu tun hat. Denn Jesus betet hier sehr viel über diese verschiedenen Bedeutungen von Welt, dass wir in der Welt sind, die Welt hasst uns, wir sind aber in die Welt gesandt und so weiter. Das erste ist, dass Gott eine wunderbare Erde geschaffen hat. In 1. Mose 1, ganz am Anfang, lesen wir, dass Gott im Anfang die Himmel und die Erde schuf. Und am Ende davon, in Vers 31, da heißt es, er betrachtete alles, was er geschaffen hat. Es wurde Tag, Abend und Morgen, der sechste Tag war vorbei. Und er betrachtete alles und sagte, es ist sehr gut. Er hat alles wundervoll geschaffen, diese ganze Erde, die dort ist. Und diese ganze Erde, wir hatten es in der letzten Predigt im Psalm 19, die verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Sie preist ihn so wunderbar, wie sie geschaffen ist, erzählt sie sogar von seinen Taten, das, was er kann, wie groß er ist, wie stark er ist, was wir gesungen haben, was alles tun kann. Er hatte einen wunderbaren Garten gepflanzt für Adam und Eva, das Paradies, in dem sie leben durften, in dem sie alles genießen durften, von allen Früchten, von allem, was dort war. Nur von einem einzigen Baum nicht. Von dem Baum der Kenntnis des Guten und Bösen sollten sie nicht essen. Und ansonsten war es ein großes Geschenk für die Menschen, dass sie darin leben und es genießen dürfen. In Johannes 1 lesen wir dann später, dass alles durch das Wort entstanden ist. Und das Wort ist Jesus, sagt er später. Und dass durch Jesus alles entstanden ist. Und alles, was wir sehen, das ganze, die ganze Welt, das ganze Universum, diese ganze Schöpfung ist durch Jesus entstanden. In 1. Johannes 1, Vers 10 spricht er dann auch noch, dass alles durch ihn geworden ist. Das heißt, diese ganze Schöpfung, da hat Gott sich so viel Mühe auch gegeben. Er hat das so wunderbar gemacht und er wollte, dass wir daran Freude haben, dass wir es genießen können. Paulus spricht dann auch davon, dass wir es dankbar genießen können, dass wir alles nutzen können und dass das etwas sehr Gutes ist, was er geschaffen hat. Auf der anderen Seite, dass alles durch Jesus geworden ist. Auf der anderen Seite wird über diese Welt aber auch gesprochen. In Jesaja wird schon viel prophezeit, dass einmal eine neue Erde und ein neuer Himmel kommen werden. Wieso ist das relevant? Also schon damals wurde ihnen versprochen, es wird alles irgendwann mal neu sein. Das, was ihr jetzt seht, was ihr habt, das ist sehr schön, aber es wird noch einmal neu kommen. Und es wird so wunderbar sein, sagt Gott zu Jesaja, dass man an das Alte nicht einmal mehr denken wird, dass es nicht mal in den Sinn kommen wird, weil es so wunderbar sein wird. Also was auch immer Gott noch für uns vorbereitet hat, wie schön er es noch machen kann, davon werden wir in der Offenbarung noch ein bisschen was sehen. Aber er verspricht einfach, es wird einmal so eine neue Welt kommen, neuer Himmel und neue Erde. Wieso ist das für diese wichtig? Was er dazu Jesaja noch sagt, dass diese bestehen bleiben werden. Die Menschen damals wussten schon, und die Bibel spricht oft davon, dass diese Welt einmal vergehen wird, dass diese Welt nicht für Dauer ist. Und in Römer 8 wird noch ein bisschen mehr beschrieben. Ich zeige hier einige Verse, einige werde ich noch lesen, aber guckt sie gerne später nochmal in Ruhe an. Aber das ist einfach eine Sammlung von Versen, die über diese ganze Welt spricht. Und in Römer 8, Vers 20 bis 22, den lese ich einmal. Da wird diese Welt auch beschrieben, wieso diese Prophezeiung aus Jesaja auch so wichtig war. In Römer 8, Vers 20 bis 22 heißt es, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und danach geht's weiter, dass auch wir darauf warten, einmal einen unvergänglichen Leib zu bekommen, im Himmel zu sein, wo wir ewig leben können. Und die Schöpfung, die Erde selbst, sie wartet auch darauf, denn sie ist der Vergänglichkeit unterworfen. Alles vergeht irgendwo. Und deswegen diese Prophezeiung, dass er einmal sagt, es kommt eine neue Erde, ein neuer Himmel, eben eine neue Welt. Und in dieser, Petrus schreibt noch davon, dort wird Gerechtigkeit sein, dort wird es wunderbar sein. Und in der Offenbarung können wir sehr viel mehr darüber lesen. Da bekommt Johannes diesen Einblick in das, was einmal kommt. Er darf einmal diese neue Himmel und Erde sehen und er beschreibt, das Alte ist vergangen, das Neue ist geschaffen, er darf das noch einmal sehen und nebenbei sagt er, da gibt's kein Meer mehr, das wird nicht mehr sein. Und beschreibt einige Dinge, die noch kommen werden. Es wird also große Unterschiede geben zu der Schöpfung jetzt und sehr viel anders sein. Aber etwas, was wundervoll sein wird, wo Gerechtigkeit sein wird, wo er alle Tränen abwischen wird, wo keine Sünde mehr sein wird, das wird eine neue Welt, eine neue Schöpfung. Und die ist gut, die hat Gott sehr gut gemacht und die sollte Adam und Eva sollten sich kümmern, sie sollten den Garten bebauen, bewässern, darum sollen wir uns kümmern und es aber auch genießen. Paulus spricht einmal davon, dass wir es alles dankbar genießen können und dafür niemand dann gerichtet werden kann. Aber mit dem Zusatz, dass wir auf das Gewissen der anderen achten sollen. Aber wenn wir es für uns dankbar genießen, dann ist es eine wundervolle Welt, eine wundervolle Schöpfung. Die zweite Welt, das ist die Menschheit. Das heißt, und darüber spricht Gott, als er sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat keine Sünde geliebt oder so, aber er hat die Menschen so sehr geliebt. Er hat seinen Sohn für die Menschen in die Welt gesandt. Und da gucken wir uns auch ein paar Verse an. In Johannes 1, Vers 29, da kommt Jesus zu Johannes dem Täufer an den See, an den Fluss, wo Johannes der Täufer am Taufen ist. Und Jesus kommt und er erkennt ihn durch den Heiligen Geist und spricht direkt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnehmen wird. Er erkennt schon, das ist der, auf den wir gewartet haben. Er ist für unsere Sünde gekommen, um sie wegzunehmen. Für die Menschen ist Jesus gekommen. Und das haben wir dann in Johannes 3, Vers 16 bis 17, wo das steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und dass Jesus nicht gekommen ist, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Das Gleiche sagt er ähnlich in Kapitel 12 später, dass er gekommen ist, um die Welt zu retten und nicht zu richten. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen, damit er nicht irgendwie was kaputt macht oder die Menschen eben richtet oder sonst was tut, sondern für die Rettung. Für die Menschen ist er gekommen, die er so sehr geliebt hat. In Johannes 4 lesen wir von so einer Situation, wo er am Brunnen ist mit einer Samariterin. Und dann reden sie und dann geht's um das Wasser und wo sie beten dürfen und so weiter. Und Jesus spricht sehr tiefgründig mit ihr und spricht über Dinge. Sie spricht über das einfache Wasser aus dem Brunnen und er spricht über geistliche Dinge und offenbart dann, dass er mehr ist als nur ein Mann, der einfach nur was trinken will, sondern er redet mit ihr über lebendiges Wasser, das niemals wieder Durst erzeugen wird. Und durch das ganze Gespräch am Ende bekehrt sich diese Samariterin. Sie glaubt an Jesus, sie läuft in das Dorf zurück, erzählt von Jesus und die Menschen sind so begeistert und ja, okay, das ist schon sehr interessant, was sie sagt, kommt selbst zu Jesus. Und am Ende sagen sie dann in Johannes 4, Vers 42, dass sie jetzt selbst glauben, weil sie den Retter der Welt erkannt haben. Sie haben selbst Jesus gesehen, mit ihm gesprochen und sagen, das ist wirklich der Retter der Welt, der für uns in die Welt gekommen ist. In diese Welt der Menschen. Und er ist nicht nur für einige Auserwählte gestorben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief später, dass er nicht nur für unsere, sondern für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Dass er für alle Sünden sterben kann. Und deswegen reden wir auch davon, dass Gott noch gnädig ist, dass er Zeit gibt, weil jeder Mensch noch zu ihm kommen kann. Dass er es jedem Menschen anbietet und nicht nur eine kleine Auswahl getroffen hat, sondern jeder zu ihm kommen darf. Jesus hat ein perfektes Opfer gebracht, das für alle Sünden aufkommen kann. Und wofür die Jünger später bis in den Tod verfolgt wurden, schreibt Johannes auch davon in 1. Johannes 4, Vers 14. Sie bezeugen, sie haben es gesehen, sie haben es gehört, dass Jesus wirklich der Retter der Welt ist, der von dem Vater gesandt ist. Dafür sind sie in den Tod gegangen. Genau das wollten die Menschen nicht hören, die Juden nicht, die Römer nicht, das wollten viele nicht hören und haben sie verurteilt. Fast jeder von ihnen, bis auf Johannes, der ins Exil geschickt wurde, aber trotzdem unter schwerer Arbeit leiden musste auf der Insel Patmos. Die anderen 11 wurden alle umgebracht. Sie wurden alle verfolgt. Ihnen wurde gedroht, hört auf, von Jesus zu reden. In der Apostelgeschichte am Anfang, was in der Bibelstunde bearbeitet wird, da sind die Apostel mehrmals vor den Hohen Rat gekommen. Sie wurden ausgepeitscht. Ihnen wurde verboten, von Jesus zu reden. Nicht, weil sie gestohlen oder jemanden umgebracht haben oder sonst was. Hört einfach auf, von Jesus zu reden. Und das können sie nicht. Sie bezeugen Jesus, was er für sie getan hat, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und das ist Jesus, der für die Menschheit kam, in diese Welt, die Gott geliebt hat. Und auf der anderen Seite, wir lesen aus, das lese ich einmal auch mit uns, Johannes 1, Vers 10 bis 13, über Jesus und über die Reaktion dieser Menschheit. Der Retter ist gekommen, aber es hat unterschiedliche Reaktionen hervorgebracht. Johannes 1, Vers 10 bis 13. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Viele Menschen damals schon, in sein Eigentum kam er, in das Volk Israel. Er sagte, dass er erst zu den Kindern Israels sprechen soll. Und später durften dann die Heiden, durften wir alle auch davon erfahren. Trotzdem hat er sich auch den Samaritern manchmal erbarmt, anderen Menschen. Aber er kam erstmal in sein Eigentum und selbst die wollten ihn nicht annehmen. Er kam zu den Menschen und viele wollten ihn nicht annehmen. Aber die, die ihn angenommen haben, die an Jesus geglaubt haben, die ihm nachfolgen wollten, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Er schreibt nicht aus dem Blut, einfach weil wir von adliger Abstammung sind oder so. Nicht nach dem Willen des Fleisches, dass wir es uns erarbeiten können, dass wir es halt wollen und ich verdiene es mir irgendwie. Das können wir nicht. Noch aus dem Willen des Mannes, dass ein Mann es irgendwie zeugt, diese neue Geburt. Dieses aus Gott geboren werden kann kein Mann irgendwie durch seinen Willen tun, sondern nur aus Gott. Wer durch Gott selbst geboren wird, durch den Heiligen Geist. Und an einer Stelle sagt Jesus, dass er extra für die Menschen gekommen ist, um ihnen zu helfen, die Hilfe auch brauchen. Dann gibt es die dritte Welt. Und von der hat er in diesem Gebet auch gesprochen, dass die Welt Jesus hasst, dass sie die Jünger hasst. Wieso hasst diese Welt sie? Wir haben aber unterschieden, es gibt diese wunderbare Schöpfung, das, was Gott geschaffen hat. Es gibt die Menschen und die Menschen reagieren unterschiedlich darauf. Und die Menschen, die stehen unter einem Einfluss. Ganz am Anfang, in 1. Mose 3, da kommt alles zusammen. Da heißt es dann, als die Schlange in den Garten kommt, wo Adam und Eva sind, und sie spricht mit Eva, sie verführt sie, sie isst von der Frucht, von der sie nicht essen durften, gibt auch Adam davon, und damit entsteht die Trennung von Gott. Damit entsteht die erste Sünde, der Ungehorsam gegen Gott, und Gott schickt sie aus dem Garten raus, damit sie nicht noch vom Baum des Lebens essen. Und damit beginnt diese Trennung. Und alle Menschen danach sind erstmal von Gott getrennt. Und wir haben diese Schlange in der Welt, den Satan, der ein Lügner ist, der die Menschen verführen will. Wir haben unsere eigenen Begierden, wo wir denken, ich will nicht das tun, was Gott mir sagt. Und da haben wir vieles, was in dieser Welt ist und uns eben von Gott trennt. Und das ist diese dritte Welt, die vieles zusammenfasst, von der die Bibel sehr viel spricht, wenn sie immer sagt, dass die Welt uns hasst, dieses böse System, das gegen Gott kämpft. Und wer Gott nachfolgt, den will die Welt nicht haben. Die Welt liebt aber das Ihre, das heißt das, was aus der Welt ist, was deswegen sind viele von den modernen Superhelden in Filmen oder so, oder viele Sänger sehr beliebt, wenn sie von irgendwelchen Begierden sprechen, weil das die Welt mag und das macht sie sehr bekannt und sehr beliebt. Und viele andere Dinge, und wir gucken uns einige an. Zum einen in Johannes 15, da spricht Jesus davon, eben das, die Welt Jesus hasst und auch seine Nachfolger hassen wird. Einfach weil da dieses ganze böse System ist, das gegen Gott ist, das seine Werte nicht annimmt, das seine eigenen Werte hat, getrennt von Gott. Das kommt durch unsere Begierde, wie gesagt, aber eben auch durch äußere Einflüsse, durch die in der Welt sind. In 2. Korinther 4, Vers 4, da nennt Paulus ihn sogar den Gott dieser Weltzeit, der die Sinne verblendet, damit die Menschen nicht das Evangelium erkennen, damit die Menschen nicht diese Rettung sehen, diese Erlösung, für die Jesus in diese Schöpfung kam, für die Jesus wirklich physisch auf dieser Welt gewandelt ist, in dieser Schöpfung als Mensch mit uns gesprochen hat, mit den Menschen gesprochen hat, mit ihnen gegessen hat, ihnen gezeigt hat, wer er ist. Er sprach ja mit Philippus, fragte ihn einmal, zeig uns den Vater. Und er sagt, ihr habt ihn doch gesehen in mir. Die Menschen durften ihn ganz persönlich erleben und erkennen. Und das will der Satan nicht, dass wir das erkennen, dass wir Jesus erkennen, den Vater erkennen und wieder in diese Gemeinschaft mit ihm kommen. Diese Gemeinschaft, die er schon einmal ganz am Anfang zerstört hat, die Jesus wieder aufgebaut hat, für die er gekommen ist in die Welt, will der Satan nicht, dass wir sie sehen und verblendet eben die Sinne und versucht, gegen dieses Evangelium anzukämpfen, damit es gar nicht erst verbreitet wird, dass kein Mensch davon erfährt. Oder es wird ja auch gesprochen, dass er es eben verändert oder so, da wo er es nicht mehr tun kann. Er versucht, was er nur tun kann, damit die Menschen nicht zu Jesus finden. In Epheser 2, Vers 2 heißt es, dass es einfach der Zeitlauf dieser Welt ist, gemäß dieser Welt und gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Das heißt, der Teufel hat hier sehr viel Macht noch. Er herrscht in der Luft, er ist in dieser Welt und darf hier viel tun, weil Gott einfach das Böse zulässt, weil er eine Wahl lässt, dass wir entscheiden können. Er zwingt nicht alle und verbietet alles Böse und alle sind gezwungen, ihm nachzufolgen, sondern er lässt es noch zu. Und wir haben eben diesen bösen Fürsten, seine Diener, die unterwegs sind. Und die sind in dieser gefallenen Welt sehr aktiv. Und über diese spricht eben sehr viel, von der wir uns fernhalten und so weiter. Und da spricht dann gerade Jakobus drüber in Kapitel 4, Vers 4, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Und das wird, das habe ich schon öfter gehört, dieser Vers alleine zu nehmen. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Dann darf ich nie wieder mit meinem Nachbarn essen, weil er nicht gläubig ist. Weil sonst bin ich gegen Gott. Dann darf man keine Freunde haben in der Schule oder sonst was. Und wenn man diese Verse alleine einfach nimmt und die vermischt mit dieser Welt, kann man sehr schlimme Auslegungen machen und Dinge verbieten, von denen Gott nicht spricht. Aber genau hier meint er eben dieses ganze System, was gegen Gott ist, mit diesen ganzen bösen Werten, alles, was gegen seine guten Werte sind, die uns gut tun sollen, die uns helfen sollen in unserem Leben. Einiges davon spricht er dann an in Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, den lese ich auch einmal mit uns. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Auch diesen Vers, liebt nicht die Welt oder was irgendwas da drin ist. Ihr dürft gar nichts damit zu tun haben. Amisch leben. Nichts mehr machen. Aber danach, die Bibel erklärt sich immer von selbst. Danach sagt er, was in der Welt ist. Fleischeslust, Augenlust und Hochmut des Lebens. In diese drei Kategorien kann man alle Sünden der Welt einordnen. Und Gott hat alles geschaffen, aber er sagt, das sind Dinge, die von der Welt sind, aber nicht von Gott sind. Diese hat Gott nicht geschaffen, sondern das ist das, was von Gott trennt, was ohne Gott ist. Dass man nur auf sich achtet, dass man nur tut, was man jetzt gerne will, aber was einem selber vielleicht auch schadet, was einem überhaupt nicht gut tut. Gott weiß, was wir brauchen. Wie Eltern wissen, was die Kinder brauchen und ihnen das Gute geben, aber die Kinder wollen auch oft nicht hören, es nicht annehmen. Und so wollen wir es vielleicht auch erst nicht. Und so muss Gott uns manchmal züchtigen und uns vielleicht Prüfungen geben, damit wir es verstehen und nachher sehen, dass Gott es gut mit uns gemeint hat. Und als letztes noch in 1. Johannes 5, Vers 19. Und da spricht Johannes noch davon, dass die ganze Welt im Bösen liegt. Und damit meint er diese geistliche Welt, in der Schöpfung, unter den Menschen, die aber gegen Gott rebelliert. Dieses ganze System, was gegen Gott ist, das befindet sich im Bösen. Und da befindet sich die ganze Zeit dieser Kampf. Wenn wir in Epheser 6 lesen, dieser ganze Kampf, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen die Schöpfung, wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, sondern wir kämpfen gegen diese geistlichen Mächte, die uns verführen wollen, verblenden wollen. Und dort findet der ganze Kampf statt. Und das ist, damit wir wissen, Jesus hat davon viel gesprochen. Er sagte davon, dass die Welt euch hasst, weil sie ihn zuerst gehasst hat und viele Dinge. Aber nicht, damit wir Angst haben. In Johannes 15 nennt er uns Freunde, weil er uns eben alles gesagt hat. Und nicht einfach, ihr sollt blind gehorchen, haltet den Mund, macht einfach. Sondern damit wir Bescheid wissen über die Situation, über diese Welt, in der wir sind, aber von der wir nicht sind. Und auf der anderen Seite sagt Jesus dann auch in Johannes 16, Vers 11 zum Beispiel, der Fürst dieser Welt ist schon gerichtet. Es ist nicht so, dass wir noch überlegen, für wen entscheide ich mich vielleicht? Macht das Ganze Sinn? Was tue ich? Kann ich jetzt Gott überhaupt vertrauen? Er lässt es noch zu, aber er hat schon längst gewonnen. Für Gott ist es kein Kampf, ein Kräftemessen, sondern der Fürst ist schon gerichtet. Er wartet nur noch auf sein Gericht und er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Deswegen ist er auch so aggressiv und versucht so vieles. Und wir denken manchmal in den Nachrichten, was passiert da alles in der Welt? Er hat nicht mehr viel Zeit und versucht so viel wie möglich Schaden anzurichten. Aber er ist schon gerichtet und er wird einfach nur noch in die Hölle kommen. Für uns gilt dann in Römer 12, Vers 2, dass wir uns diesem Weltlauf nicht anpassen sollen. Nicht gemäß dieser Welt, diesem Zeitlauf, von dem es heißt, von dieser ganzen Habgier, Augenlust und so weiter, dem sollen wir uns nicht anpassen. Wir wissen ja, was von Gott ist, was von der Welt ist. Beziehungsweise er sagt, wir sollen nach dem Willen Gottes suchen, damit wir es unterscheiden können. Und damit wir uns eben nicht der Welt anpassen. Jakobus spricht dann davon auch, dass wir unbefleckt davon bleiben. Davon müssen wir uns fernhalten. Damit können wir nicht mitmachen. Dass ich zu meinem Nachbarn gehe, mit ihm esse und Gemeinschaft habe, mit ihm reden kann, toll. Wenn er zu irgendeiner Party geht, wo viel getrunken wird, geraucht und sonst was und ich denke, ja, ich will ja, ja, und dann unterscheide ich ihn nicht richtig und ich mache ja einfach nur mit. Vielleicht evangelisiere ich da und kann ihm dabei bei der lauten Musik noch von Jesus erzählen. Das wird nichts. Weil bei der Welt sollen wir nicht mitmachen. Davon müssen wir uns fernhalten. Aber wir sind in die Welt gesandt. Oder Jesus wurde in die Welt gesandt zu den Menschen. Genauso hat er gebetet, sende ich auch die Jünger. Er sprach von sich selbst, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Aber er wird einmal weggehen, zum Vater zurück. Und danach, spricht er, sind wir das Licht der Welt. Danach sollen wir zu den Menschen gehen. Wir müssen in die Welt gehen. Er betete, dass wir nicht von der Welt weggenommen werden, sondern dass wir da drin sind, aber bewahrt werden. Und dass wir unbefleckt bleiben. Dass wir nicht mit der Welt mitmachen, bei ihrem ganzen Weltlauf, bei der ganzen Begierde und so weiter. Aber wir müssen zu den Menschen gehen. Wenn nicht die Gesunden brauchen den Arzt, wenn wir nur unter uns bleiben, immer nur unsere Bibelstunden machen, hier immer nur predigen, ganz toll. Aber das bringt der Welt nichts, sondern wir müssen zu den Menschen, die brauchen, die Kranken brauchen den Arzt, sagte Jesus. Und in 1. Johannes 3, Vers 13 sagt er auch, verwundert euch nicht über den Hass, verwundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Und das kommt dann nicht einfach nur so und ich verstehe das nicht, wieso, seit ich mich bekehrt habe, getauft habe vielleicht, mit einigen Freunden verstehe ich mich nicht mehr, ich verstehe das nicht, sondern er sagt, wundert euch nicht. Es sind diese zwei Welten, die gegeneinander ankämpfen. Die geistliche Welt, die von Gott mit seinen Werten und die, die von ihm getrennt sind, die gegen ihn kämpfen und nichts mit ihm zu tun haben wollen und sogar noch alles andere von ihm fernhalten wollen. Wundert euch nicht darüber, dass die Welt das nicht annimmt, dass sie das nicht hören will. Das von der Welt, das will sie hören. Das spricht er dann im ersten Johannesbrief auch. Würdet ihr von der Welt reden, würde sie es lieben. Das wäre alles toll. Würde ich hier Motivation reden, wie ihr reich werdet und sonst was. Wohlstandsevangelium. Das wird so oft gepredigt. Da gibt's riesige Kirchen in der Welt mit zehntausenden Mitgliedern. Die Pastoren leben in riesen Luxuswillen, fliegen in ihren Privatjets durch die ganze Welt. Das will die Welt hören. Das ist wundervoll für die Welt. Aber das ist nicht das, was uns mit Gott versöhnt, was uns zu Jesus bringt, das uns das Licht dieses Evangeliums zeigt. Wundert euch also nicht, wenn ihr von diesem Evangelium sprecht, dass die Welt dagegen ankämpfen will, dass es Widerstand geben könnte. Und er schließt in seinem Brief ab, in 1. Johannes 4, Vers 4, da sagt er, dass Gott größer ist als der, der in der Welt ist. Den lese ich einmal vor. 1. Johannes 4, Vers 4. Das ist ein sehr wichtiger Abschluss auch bei diesem Ganzen, wie dramatisch es oft ist, was Jesus uns eben auch gesagt hat. Aber er sagt uns dann, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Jesus ist größer als dieses ganze weltliche System, als alles, was wir in den Nachrichten sehen, was uns Angst macht, was uns Sorgen macht. Gott ist viel größer. Er hat die Welt schon überwunden und durch den Glauben können wir auch diese Welt überwinden. Im letzten Vers, da sagt er noch in 1. Johannes 5, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Durch den Glauben können wir Hoffnung haben, können wir auf Jesus sehen, können wir ihm vertrauen und mit ihm auch leben, nach seinem Willen fragen und unbeflickt von der Welt bleiben. Und auch einfach fragen, wo wir vielleicht nicht wissen, was wäre das Richtige zu tun. Da brauchen wir immer wieder. In Jakobus 1 fängt er auch damit an, Jakobus 1, Vers 5. Wem Weisheit mangelt, bitte Gott, er will uns so gerne geben, er will uns so gern helfen und das sagen, was das Richtige ist. Wir sehen diese geistliche Welt nicht. Wir können unterscheiden. Dafür hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir unterscheiden. Aber für uns ist es ein unsichtbarer Kampf, den wir nicht immer klar vor Augen haben, was jetzt Sache ist, was jetzt gerade passiert. Da möchte Gott uns helfen, sagt uns aber auch, der Fürst der Welt ist schon gerichtet und er ist größer. Er hat alles in seiner Hand. Und nur solange er Zeit lässt, solange ist es auch erlaubt. Aber unser Glaube ist bereits der Sieg, mit dem wir die Welt überwunden haben. Amen.